Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Roman Inspektor Mutig Herzfehler. Inspektor Mutig geht über den Akte von Margit Zitter über. Drüber. Die Margit Zitter hat eine Vorbestrafung. Und so wie bei Jens Bügelwald, diese Vorbestrafung ist sehr mysteriös. Mysteriös dahingehend, dass Margit Zitter eigentlich immer noch auf freiem Fuß ist. Warum? Denn Margit Zitter wurde angeklagt, persönliche Daten von Quartwarta an Dritte weiter vermittelt zu haben. An Dritte in der Megastadt bedeutet, dass in einer anderen Megastadt verbreitet wurde. Dafür wird in der Megastadt entweder die Todesstrafe ausgehändigt oder lebenslange Haft. Margit Zitter scheint das alles erspart geworden zu sein. Und hinzu kommt, dass sie dann immer noch bei Quartwarta arbeitet. Rolf Meister muss in sie ein großes Vertrauen haben, dass er trotz des Vertrauensbruches von Seiten Margit Zitters sie immer noch bei sich behält. Sie als Sekretärin arbeiten lässt. Sekretärin, die sogar beim Eingang, beim Empfang von jedermann gesehen wird. Was soll er davon denken? Inspektor Mutig ist sich nicht ganz sicher, doch eins weiß er, dass er mit ihr sprechen muss und dass es eine gute Möglichkeit für ihn gibt, eine Verhandlungsposition ihr gegenüber einzunehmen. Er kann ihr immer noch Druck machen, denn in der Megastadt gravierende Vorstrafen für ein Kapitalverbrechen, die erlischen nicht. Laut Stadtsicherheit ist jemand, der einmal ein Kapitalverbrechen begangen hat, immer wieder geneigt, weitere Verbrechen zu begehen. Solche Menschen haben keine moralischen Werte. Zumindest so geht es nach Stadtsicherheit. Protokoll. So ist es immer wieder möglich, Leute, die für und im Angesicht der Statuten und des Gesetzes der Megastadt ein Kapitalverbrechen begangen haben, dass so jemand immer wieder verhört wird, dass die Megastadt-Sicherheitsbehörden dann eine Art Handlungsspielraum gegenüber diesen Leuten haben. Inspektor Mutig möchte in diesem Fall weiterkommen, er steht fest und er möchte diesen Handlungsspielraum, den er gegenüber Margit Zitter hat, verwenden. Er besucht sie ein zweites Mal. Davor hatte sie nur im Empfang gesehen, freundlich, nichtssagend. Dieses Mal besucht er sie zu Hause. Er klopft an ihre Tür. Sie öffnet es, ist alleine, sie in ihrem Alter und trotz ihrer Verbindungen, denn sie muss sehr weitreichende Verbindungen haben, gute Verbindungen haben, ist sie doch alleine. Sie lebt allein, hat keinen Mann, lebt aber in einem schönen Penthouse. Mit Ausblick über die Megastadt. Sie ist etwas verblüfft. Sie weiß nicht so recht, was sie denken soll als Inspektor Mutig. Wie nach einer ganz normalen Prozedur seine Dienstmarke zeigt, sich wieder vorstellt. Sie wundert sich wohl, ob er sich an sie erinnert, ob er weiß, dass das die Sekretärin von Rolf Meister ist, dem Vorstandsvorsitzenden von Quartwarta, der in der Megastadt ein großes Tier ist. Sie sieht ihn an, verdutzt, wartend auf eine Möglichkeit, um sich ihm vorzustellen. Sie stellt sich danach vor, ich arbeite normalerweise für Quartwarta, doch heute wurde ich etwas früher entlassen. Sie versucht diese Information nur nebenbei hinzuzustreuen und wartet auf eine Reaktion. Doch sie wartet vergeblich auf eine Reaktion. Inspektor Mutig zuckt nicht mit den Achseln. Er bestätigt es mit dem Kopf, nickend, als ob er schon wüsste, als ob er es nicht vergessen hätte. Alles ist schon klar. Alles hat seine Rechtmäßigkeit. Nichts ist verwirrend. Alles hat seinen Platz. Diese Reaktion scheint Margit Zitter ganz und gar nicht zu beruhigen. Sie ladet Inspektor mutig mit Widerwillen ein, sich am Tisch zu setzen. Sie bereitet gerade Essen vor. Inspektor mutig versucht dann, einen autoritären Ton einzunehmen. Er möchte die Kontrolle über dieses Gespräch erhalten, denn er weiß sehr wohl, dass Leute, die über politische sowie soziale Privilegien in einer Gesellschaft haben und handeln und die besitzen, dass privilegierte Menschen meistens sich gegenüber Autoritäten mangelhaft, sogar respektlos verhalten und dass man dem sofort entgegenwirken muss, dahingehend, dass man die Zügel der Autorität für sich in Anspruch nimmt. Er ist entschlossen, Margit Zitter zu zeigen, wo es lang geht. Denn zunehmend merkt er auch selbst, dass diese ganze Arena von Privilegien, von nicht gesehenen oder nicht für den Durchschnitt wahrnehmbaren Seitenlinien, zwei Klassengesellschaften und das in einer klassenlosen Gesellschaft, das hat einen Nerv getroffen. Nicht, dass Inspektor mutig ein Fanatiker von gleichen Rechten wäre, aber die heuchlerische Darbietung dieser Gesellschaft, die stört ihn doch. Und es ist auch noch so offen, es wird auch noch in der Öffentlichkeit so hervorgebracht und breit getreten. Das missfällt Inspektor mutig zutiefst. Deswegen ordnet er an, Margit Zitter sich zu setzen. Er ist höflich, aber streng, sein Ton ist streng. Er lässt keine Möglichkeit aus, um seine Autorität zu bestätigen. Margit Zitter ist wieder nachdenklich. Sie ist es wahrscheinlich nicht gewöhnt, dass man so mit ihr spricht. Und das, obwohl sie eine Sekretärin ist, was sie sich wohl sonst nichts alles sagen lässt. Wie ist wohl ihr Arbeitsethos, fragt sich Inspektor Mutti. Wie ist es wohl, mit ihr zusammenzuarbeiten, dort im Büro mit Rolf Meister? Hat sie Respekt vor Rolf Meister? Behandelt sie ihn wie einen Vorgesetzten, wie es sich gehört, wie sie es eigentlich machen muss? All diese Fragen strömen durch Inspektor Mutti. Sie sieht eigentlich nicht wie eine Frau aus, die sich gegen soziale Konventionen aufbäumt. Soziale Konventionen, die da heißen und meinen, dass jemand von der Staatsbehörde, dass jemand von der Polizei, von der Stadtsicherheit immer die höchste Autorität hat. Vielleicht ist sie auch von Inspektor Mutigs Aussehen, einem Aussehen, der klar angibt, dass Inspektor Mutig von einem bescheidenen sozialen Hintergrund kommt. Vielleicht ist sie von dem betrübt, dass sie der Meinung ist, dass sie einem kleinwüchsigen, dürren, fast gelbsüchtigen Mann, vielleicht werden auch in diesen Kreisen diese Leute als Plebejer bezeichnet, dass sie so jemanden keinen Respekt schuldet. Er weiß es nicht. Doch er möchte es sicher gehen. Er möchte in diesem Fall weiterkommen. Inspektor Mutig erklärt Margit Zitter, warum er gekommen ist. Dass er Nachforschungen über Klaus-Maria Brandauer macht. Dass er auch Nachforschungen, und das wird sie auch wissen, über Raimund Fauke macht. Er hatte schon bei ihr einmal vorgesprochen. Sie nickt nachdenklich. Und es hat sich im Verlauf der Ermittlung ergeben, dass Klaus-Maria Brandauer ein, ein freundschaftliches oder zumindest ein gesellschaftliches Verhältnis mit Kurt Riedelbeet hatte und mit dessen Familie sie bekannt war. Und er möchte die Natur dieser Ding wissen, dieser Freundschaft wissen. Margit zittert, man merkt, sie hat die Arme verschränkt, sie mustert ihn, sie ist distanziert, unterkühlt. Inspektor Mutig wollte eigentlich nicht das Offensichtliche aussprechen und Margit zittert daran erinnern, dass sie diejenige ist, die ein Kapitalverbrechen begangen hat und dass dadurch die Staatssicherheitsbehörden über sie eine gewisse Handlungsvollmacht haben, dass man sie jederzeit verhören darf, dass man sie sogar in Untersuchungshaft nehmen darf, wenn es notwendig scheint. Er sieht sie an. Sieh dir tief in die Augen. Danach spricht er. Ich habe ihre Akte gelesen. Die Akte, die sie haben als verurteilte Straftätige. Die Akte, die da ein Kapitalverbrechen registriert hat. Er wartet einen Augenblick, wartet, bis die Worte auf sie wirken. Bis er sich vergewissert hat, dass sie verstanden hat, worum es geht. Was das alles bedeutet hier in der Megastadt. Dass diese Gesetze, die nicht er gemacht hat, sondern sie und ihresgleichen, diese privilegierte Gesellschaft, diese ganzen Gesetze gemacht hat. Dass er jetzt diese Leute an deren eigenen Wort nimmt. Sie beim Wort nimmt. Und dass er der Vollstrecker dieser Gesetze ist. Denn auch wenn es vielleicht nicht so scheint, Ausnahmen gibt es nicht, soll es nicht geben, darf es nicht geben. Margit Zitters Komposition, ihre sture Haltung, ihre anfängliche Opposition bröckelt langsam wieder. Sie hat schon Mühe, ihre Hände verschränkt zu halten. Sie zwinkert mit den Augen, öffnet ihre Augenlider. Sie ist schon erschöpft. Die Gedanken erschöpfen sie. Diese Gedanken ziehen sie schon runter. Inspektor Mutig weiß, dass er Erfolg hat. Sie ist in der Ecke. Er hat sie geschafft, erfolgreich geschafft, einzuschüchtern. Ihr verständlich zu machen, dass er sie in der Hand hat und dass sie besser kooperiert. Er fragt sie nochmal über Klaus-Maria Brandauer, was sie davon gewusst hat. Nach einer Weile antwortet Margit Zitter, ich war eigentlich nur mit Lieselotte befreundet. Wer ist Lieselotte? Kurz Schwester, Kurt Riedelbeet, ja. Warum hatte Kurt Riedelbeet einen Hass gegen Klaus-Maria Brandauer? Inspektor Mutig lässt den Namen Rolf Meister zunächst aus. Denn zu früh den Namen Rolf Meister zu nennen, könnte bedeuten, dass Margit Zitter zumacht, dass sie ungern über ihren Boss reden will, über einen Boss, der wahrscheinlich eine tragende und gravierende Rolle dabei gespielt hat, dass erstens Margit Zitter nicht zum Tode verurteilt worden ist oder zumindest lebenslange Haft hat, aber auch, dass er ihr einen Job gibt. Der Name Rolf Meister darf zunächst nicht erwähnt werden, wenn dann nur von ihr. Sie redet davon, dann beginnt Margit Zitter zu reden. Sie hat nicht viel von der Sache mitbekommen. Sie hätte nicht viel von der Sache mitbekommen. Sie hätte am Anfang nur gedacht, das ist so ein dummes Männerwettbewerb, wie man es oft sieht, wie einige Männer sich untereinander duellieren, buhlen und dergleichen. Sie hätte sich am Anfang darüber keine Gedanken gemacht. Doch mehr und mehr wurde die Sache ernst, sagt sie. Ich sah das auch, dass mehr und mehr die Sache wirklich ernst wurde. Es war halt, Kurt war so fixiert von Klaus-Maria Brandauer, Klaus-Maria Lothring. Die waren alle von ihm fixiert. Jeder redet über ihn. Jeder redet, dass er das und das schaffe. Dass er irgendwie außerhalb der Sache stünde. Dass viele Frauen von ihm begeistert werden. Viele waren auch der Meinung, dass Klaus Maria Lothring früher oder später den Genossenschaftsbund übernehmen würde. Das war ja das Gerücht innerhalb der Gesellschaft. Jedes Mal, wenn man es hört, das wird man Klaus Maria Lothring zum Vorstandsvorsitzenden des Genossenschaftsbundes machen. Denjenigen, der eigentlich kein Kommunist ist. Einige wollten ja bestätigen, dass der Kommunismus auch Leute für sich gewinnen kann, die nicht organisch aus ihm erwachsen sind. Und Lothring war eines dieser Menschen. Und Kurt und auch Rolf, beim Namen Rolf ist sie nachdenklich und sie ist es, die Rolf Meister zum ersten Mal erwähnt. Inspektor Mutig mustert ihre Gesten ganz genau. Er beobachtet sie ganz genau, wie sie auf den Namen Rolf Meister reagiert, welche Gedanken ihr Gesichtsausdruck begleiten und mit dem Namen Rolf Meister assoziieren. Sieht etwas verbittert, vielleicht verbittert, dass sie gegen den Mann vorgeht oder aussagt, der ihr wahrscheinlich in ihrem Leben so viel geholfen hat. Warum hatte Kurt so einen Hass auf Lothring? Margit zittert etwas nachdenklich. Dann nach einer Weile spricht sie. Kurt ist ja ein Nachfahre von Marx. Sie stoppt nach dieser Erklärung, als ob alles klar wäre. Doch für Inspektor Mutig ist das nicht ganz verständlich. Warum ist das ein Grund, jemanden zu hassen? Warum ist ein Nachfahre Marx zu sein ein hinreichender Grund, um einen anderen Menschen zu hassen? Denn Lothring war weder ein Nachfahre von Marx noch ein Nachfahre von Jefferson Davis, was ihn in der politischen Arena einerseits als unbescholten galt, aber auch als anderer Zivilist gemacht hatte, was ihn heute in der Megastadt zweifellos zu einem Zivilisten gemacht hat. War er neidisch? War Kurt Riedelbeet neidisch auf Lothring, weil er so viele Frauen gab, bei Frauengeschichten? Aber würde das erklären, dass er ihn abgrundtief gehasst hat, nur Neid, wo ein anderer Mann mit Frauen zusammen sein kann und er nicht, rechtfertigt das alles? Diese Gedanken durchströmen Inspektor Mutig. Warum ist jemand sehr neidisch? Doch er versteht eines auch nicht. Was hat die Linie von Karl Marx damit zu tun? Inspektor Mutig fragt nach. Warum? Was für eine Rolle spielt das? Margit Zitter sieht Inspektor Mutig an, verwundert an. Sie sieht ihn so an, als ob sie nicht ganz verstanden hätte, wovon er redet. Warum er überhaupt fragen muss, dass er das nicht wüsste, was für eine Information steckt darin, was zeichnet die Nachfahren von Karl Marx aus. Nach einer Weile ist sie nachdenklich, sie sieht diesen Mann an, diesen kleinen, gewachsenen Dürren von der zerstörten Ozonschicht in Mitleidenschaft gezogenen Mann an. Sie sieht ihn tief an, wahrscheinlich spürt sie die Distanz zu ihm und zu dem Gesellschaftskreis, in dem er verkehrt. Nach einer Weile beginnt sie dann zu sprechen. Naja, die Nachfahren von Marx haben eine Erbkrankheit. Das sind die Nerven. Das hat mit den Nerven zu tun. Und das setzt sich bei denen in der Art und Weise fort, dass viele von den Nachfahren von Marx entweder in ihrem Kopf oder in ihren Muskeln Nervenschäden haben. Bei vielen Nachfahren von Karl Marx sind Nervenschäden vorhanden in der Schreibhand. Die meisten Nachfahren von Karl Marx können nicht so wie unsere Vorfahren mit einem Stift schreiben. Das ist jetzt nicht ganz verständlich für Inspektor Mutti, denn wer schreibt heute noch mit einem Stift? Wer ist da noch, der auf eine altmodische Art und Weise schreibt? Heute der durchschnittliche Bewohner der Megastadt, wenn er seine Gedanken aufschreiben will, im alten Sinne des Wortes, der diktiert es alles in sein Gerät, in sein Telefon. Es gibt genug Hilfsmittel, die einem so etwas ersparen. Wer schreibt da noch? Inspektor Mutig sieht verwundert aus. Er fragt nicht nach, denn mehr und mehr versteht er, dass er jetzt die Macht, die Zügel der Macht aus den Händen verloren hat. Denn er weiß das alles nicht. Er wusste nicht, dass die Nachfahren von Marx und viele Nachfahren von Marx scheinbar mit dieser Nervenfunktion zur Welt kommen. Dass es erblich ist. Es steht auch in keiner Akte, was verständlich ist, dass die wahrscheinlich auch, dass die Nachfahren von Marx auch da dort sicher gegangen sind, dass es auch niemand versteht, dass es auch niemand lesen kann, dass darüber niemand erfahren kann, diese Minderwertigkeit in deren Kopf. Naja, und Margit Zitter scheint diese Frage in den Gedanken von Inspektor Mutig verstanden zu haben. Sie sitzt fort. Naja, innerhalb der Nachfahren von Marx hat sich ja so eine Art Fetisch gebildet, um deren Vorfahren, der Vorfahre, der ja damals vor hunderten Jahren noch alles mit der Hand geschrieben hat, der eine spezielle Begabung hatte, schreiben konnte. Und für viele ist das ja auch ein Indiz dafür, dass Marx seine intellektuelle Überlegenheit durch sein Schreiben können, durch die Fähigkeit, dass er eben seine Gedanken zu Papier bringen kann, dass es eine Verbindung zwischen seinem Gehirn und seiner Hand gegeben hat, dass das ein Indiz dafür ist, dass Marx eine hohe Intelligenz hatte und dass er alles schreiben konnte, was er dann auch tatsächlich geschrieben hat. Und viele, die ihn nacheifern wollen, die zu Recht sich als seine Nachfahren rühmen wollen, die haben nun Probleme, die fühlen sich zurückgesetzt dadurch, dass die Erbkrankheit es für sie unmöglich gemacht hat, einen Stift zu halten, zu schreiben in einem altmodischen Sinn. Innerhalb der Nachfahren von Karl Marx hat sich daher haben das einige abgetan, sind der Meinung, dass das nichts mit der tatsächlichen geistigen Leistung zu tun hat, dass die jedwede Verbindung zwischen Hand und Kopf so ohnehin irrelevant sei in der hochmodernen Gesellschaft und dass der Verstand, der Geist vom Körper getrennt werden müsse, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun habe. Aber für andere ist es sehr wohl problematisch. Andere, die sich in Verbindung mit Marx setzen wollen, die klarstellen wollen, dass sie Marxens Nachfahren sind, dass sie daher etwas Besonderes sind, vor allem hier in der Megastadt, und dass sie dahergehend auch die Führung innerhalb der Megastadt übernehmen wollen und auch übernehmen dürfen, dass sie intellektuell den anderen überlegen sind. Das spielt eine große Rolle für viele Nachfahren von Karl Marx. Es hat auch daher sehr viele Versuche gegeben, um diesen Mangel zu beheben, auch von Quart Warta. Margit Zitter ist nachdenklich. Sie denkt über etwas Schlimmes nach. Inspektor Mutig weiß nicht so genau. Er möchte noch etwas warten, bis sich das Gespräch weiterentwickelt, bis er etwas ahnt. Nun, man hat auch in Quart Warta versucht, diesen Mangel zu beheben, diesen Mangel der Hand, diese Sehne, die sich in der Hand falsch entwickelt hat, die noch irgendwie umzutauschen. Die Hand, die Schreibhand mehr fähiger, flexibler zu machen. aber nur mit mäßigem Erfolg. Diese Versuche haben die Hand nicht unbedingt hundertprozentig fähiger gemacht. Sie verbessern sich etwas. Es verbessert sich etwas, doch im Grunde verändert sich nicht. Sehr viele Nachfahren von Marx haben nach wie vor Probleme, einen Stift zu halten, Probleme über längere Zeit zu schreiben, Probleme, das aufrecht zu halten. Und da kam eben, und für viele war das schwierig zu ertragen. Kurt hat es fertig gemacht, denn Kurt, auch das war eigentlich die Schuld von seinem Onkel Arno. Arno, der immer und immer wieder darauf gepocht hat, dass sie die Nachfahren von Marx sind und dass sie die rechtmäßigen Anführer innerhalb der Gesellschaft sind, dass Marx und seine Familie notwendigerweise die Führung dieser Gesellschaft übernehmen muss, die intellektuelle Führung dieser Gesellschaft übernehmen muss und auch die intellektuelle Kaste dieser Gesellschaft stillen muss. Arno selber hatte nicht davon von einer Ding gelitten, von einer schwachen Hand gelitten. Er konnte ganz gewöhnlich schreiben und er schrieb auch sehr oft mit seiner Hand händisch, altmodisch, der Nostalgie zuliebe. Doch es war wichtig für ihn, Kurt, der ihm nachfolgen hätte sollen im Innenministerium. Der konnte es nicht machen, der schaffte es nicht. Für ihn war das schwierig. Und da haben sich dann sehr viele Spannungen gebildet bei Kurt. Inspektor Mutig würde auch sehr gerne wissen, ob auch Rolf dieses Problem hat. Hat auch Rolf Meister Probleme mit seiner Schreibhand, Probleme zu schreiben. Probleme, seine Schreibhand zu verwenden. Und dahergehend hat Kurt Lodring gehasst. Naja, es war mehr als das widerspricht Margit. Es ist eher so, dass sich in der Megastadt zunehmend innerhalb der Führungsriege ein neuer Umstand herausgebildet hat, dass Frauen sich mehr und mehr die Partner aussuchen, dass sie nicht mit jedem x-beliebigen ein Kind mehr haben wollen, dass diese Zeiten nun vorbei sind, dass man jetzt Kinder haben will, die widerstandsfähig sind, die gegen die Dinge sich wehren können, die sich auch bestanden haben können, die sich gegen die zerstörte Welt, die Ozonschicht irgendwie behaupten können, deren Biologie widerstandsfähig ist, denn man möchte innerhalb der Riege lange genug leben, innerhalb der Führungsriege lange genug leben und einige Nachfahren von Karl Marx, aber auch von Jefferson Davis sind der Meinung, dass ihre Verwandtschaftslinie, Blutlehre überleben muss, koste es, was es wolle, überleben muss und dass sie alles dafür geben müssen, um es am Leben zu halten, um diese Linien am Leben zu halten und dass man dahergehend seine Partner wohl aussuchen muss, dass man niemanden aussucht, der beschädigt ist oder der irgendwelche Schwächen aufweist. Das war für Kurt sehr schwierig zu behandeln, denn zunehmend verlangen Frauen innerhalb der High Society, innerhalb der Führungsriege, dass Männer auch einen Gesundheitscheck machen. Und dieser Gesundheitscheck, der wird dann öffentlich herumgereicht. Es bleibt nichts mehr geheim in der Führungsriege. Jeder weiß, wer gesundheitliche Gebrechen hat und wer nicht. Es wurde auch klar, sehr früh schon klar, dass Kurt Probleme mit seinen Sinnen hat, dass Kurt Nervenkrankheit hat. Und innerhalb der Gesellschaft, auch wenn niemand darüber wirklich redete, sondern es waren einfach so viele. Kurt war nicht der Einzige, der Probleme mit seinen Nerven hatte, der Probleme mit seiner Schreibhand hatte. Es waren andere auch und dahergehend, da so viele waren, akzeptierte man es. Kurt konnte es nicht akzeptieren. Für ihn war das ein schwerer Schlag, von dem er sich nie erholen musste. Und Lothring war dieser Mann, der von jedem gesund war. Viele Frauen, das wussten wir auch, wollten eben Kinder von Lothring. Die waren der Meinung, dass Lothring die Gene hat, die dafür ausschlaggebend sind, dass man diese ganze Ozonschicht, diese Umweltkatastrophe, von der die Erde leidet und wahrscheinlich nie, oder vielleicht ist es auch unwahrscheinlich, sich jemals von der erholen wird, dass Lothring die Gene hat, die vielversprechenden Gene, die es einem ermöglichen würden, seine Nachfahren lange genug am Leben zu halten, die mit guten Genen zu beschenken, dass sie lange genug am Leben bleiben, um eine notwendige Lösung für dieses Problem auf Erden zu finden. Ich glaube, das hat kurz und fertig gemacht, dass so viele Leute darum über Lothring gesprochen haben und auch, dass mehr und mehr Leute darüber gesprochen haben, dass diese Familien, dass diese zwei Familien, die Familie von Karl Marx und die Familie von Jefferson Davis, dass man von der er sich fernhalten solle, dass diese zwei Familien genetisch sowie biologisch beschädigt seien. Und das war für viele Männer, aber auch für Frauen, der Nachfahren von Karl Marx und Jefferson Davis, ein schwerer Schlag, denn sie wurden dann nicht mehr als Halbgötter angesehen, nicht mehr als Menschen angesehen, auf die man aufschaut, von denen man ausgehen kann, dass sie die Führung übernehmen, dass sie das nächste Jahrhundert erreichen wollen und die Menschen ins nächste Jahrhundert führen werden. Das ist für viele nicht einfach. Und Klaus Maria Lothring, er bewegte sich innerhalb der Gesellschaft zu freizügig, zu offen. Er ließ es zu offen heraussehen. Vielleicht wusste er nicht, dass sehr viele Nachfahren von Marx an diesem Problem leiden. Vielleicht wusste er es alles nicht, aber nichtsdestotrotz, jeder sah sein Verhalten als eine offene Provokation an, als ob Lothring absichtlich mit sehr vielen Frauen vor den Augen aller verkehren würde, um es diesen Leuten noch reinzureiben. Das war auch der Grund, warum so viele Lothring herausfordern wollten, ihn zum Duell herausfordern wollten, weil sie der Meinung waren, er macht das alles absichtlich. Und Kurt wollte ihn auch einmal zum Duell herausfordern. Er hatte die Schnauze voll. Das war, nachdem er diesen Gesundheitscheck gemacht hat und es klar war, dass das genetisch sei, dass seine Nervenkrankheit genetisch sei und dass dadurch auch seine Nachfahren von dieser genetischen Krankheit leiden werden, dass es dafür keine Abhilfe gibt. Er war am Boden zerstört und an dem Tag haben sie sich geschworen, an Klaus Maria Lothring Rache zu nehmen. Entgegnet Margit sich nachdenklich, die Rolf und Kurt. Lothring ist eines natürlichen Todes gestorben. Margit zittert, sieht auf, sie starrt Inspektor Mutig ins Gesicht, in die Augen. Sie scheint verwundert von dieser Aussage zu sein. Lothring hat die Megastadt im hohen Alter verlassen und ist danach nicht mehr zurückgekehrt. Das ist das, was man sich sagt. Doch so wie Margit Zitter ihn anschaut, ist er mehr und mehr vergewissert, dass das nicht Das ist, was tatsächlich vorgefallen ist. Auch wenn Lothar im hohen Alter sein Leben gelassen hat, scheinbar war da mehr. Margit Zitter nickt nur. Vielleicht war es so. Vielleicht war es auch nicht so. Informationen bekommt man hier wenig. Inspektor Mutig möchte das einstweilen liegen lassen. Er möchte sich mehr und mehr der Sache nähern. Kurt, wieder lässt er den Namen Rolf absichtlich aus. Kurt wollte dann an Lothring Rache nehmen. Wie? Ist er weitergegangen? Hat er sich schlussendlich an ihm begangen? Vergangen hat Kurt Riedelbeet sich da deswegen das Leben genommen. Aber Lothring hatte Kurt überlebt. So wer hat ihn dann aus der Megastadt herausgelockt? Oder wer hat dann Lothring schlussendlich umgebracht oder mit ihm was gemacht? Das sind alles Fragen, die noch unbeantwortet sind. Margit Zitter setzt fort. Lothring hatte eine verflossene Astrid Lendenfeld. Niemand wusste so richtig, was dort vorgefallen war. Es war eine Zeit, wo Astrid und Lothring unzertrennlich waren, wo jeder der Meinung war, das ist das Paar, das ist das Paar der Megastadt. Und Astrid, sie war immer diese Frau, die so höflich war, die so anständig war, aber auch so etwas Weltmännisches hatte, die auch so etwas wie Klasse und Stil hatte, die ja den harten Kanten von Lothring so einen feinen Umschlag gab, eine feine Stoßkante gab, die Lothrings grobe Ungezügeltheit gedämpfte, ihm so einen angenehmen familienmannhaften Aura verlieh. Und jeder war der Meinung, dass das eigentlich das Paar der Megastadt sei. Doch es funktionierte nicht. Die Beziehung ging in die Brüche. Niemand war sich so wirklich klar darüber, warum. Wer war wirklich schuld? Denn darüber redet man ja auch die meiste Zeit. Wer ist wirklich daran schuld? Wer trägt die Schuld daran, dass die Beziehungen alle in die Brüche gehen? Das ist ja eines der Klatschgespräche innerhalb der Gesellschaft. Doch bei Lothring und bei Astrid wusste man es nicht. Und nach einer Weile setzte Lothring ganz normal fort. Es war allseits bekannt, dass Lothring immer wieder neue Mädchen hatte und dass auch einige von denen schwanger wurden. Und auch wenn Astrid es niemals sagte, es ihr peinlich war und das ist jeder Frau peinlich, aber ich ahnte schon, was das wirklich dann bedeuten würde, warum die Beziehung dann schlussendlich in die Brüche gegangen war. Sie war wahrscheinlich unfruchtbar, denn das geschieht hier in der Megastadt, ohne dass man es ahnt, ohne dass man es will. Hier verzieht sich Margit Zitters Gesicht in Verbitterung. Es kann alles sein, setzt sie fort. Alles sein, nur eine kurze Exposition der Atmosphäre, verdrecktes Wasser trinken, kontaminiertes Essen, all das kann schon dazu führen, dass man unfruchtbar ist, dass man keine Kinder mehr bekommen kann. Und es schien so, als ob Astrid darunter litt. Denn jedes Mal, wenn irgendjemand Lothrings Kinder erwähnte, dass er nun schon wieder ein Kind gezeugt hatte, man sah die Wirkung auf Astrid. Man sah, dass das ihr zu schaffen machte, wie sehr vielen Frauen auch. Wusste Kurt Riedelbeet, dass Astrid wahrscheinlich unfruchtbar ist? Nein. Er hatte für sie so nicht in so einem Blickfeld Augen, Und was für ein Blickfeld hatte er Augen für sie. Ja, Kurt war der Meinung, dass er es Lothring heimzahlen konnte, indem er Astrid Lendenfeld zu seiner Geliebten machte. Dass die ganze Gesellschaft, diese Gesellschaft, die er Lothring mit offenen Armen aufgenommen hat, den Nicht-Kommunisten Lothring mit offenen Augen angenommen hatte, dass die dann große Augen machen würden, wenn er dann seine Ex-Freundin besitzen würde, wenn er dann jedem zeigen könnte, dass er besser sei als Lothring und dass er dadurch auch den Anspruch erheben kann, irgendwann im Genossenschaftsbund aufgenommen zu sein oder innerhalb der Gesellschaft so die Führung zu übernehmen. Kurt war besessen von dem Gedanken. So machte er Astrid den Hof. Also setzt Inspektor mutig an, er möchte die Sache nochmal klarsetzen. Kurt war in Astrid nicht wirklich verliebt. Er wollte sie nur als Trophäe haben. Ja, bestätigt Margit. Aber da zunächst war Kurt an Astrid nur als eine Trophäe interessiert. Doch da mehr und mehr verliebte er sich in sie. War dieses Gefühl beiderseitig, hat Astrid Kurts Liebe auch bestätigt. Margit ist nachdenklich, sie lehnt sich zurück. Ich weiß es nicht, aber es schien so, als ob Astrid nach der Sache mit Lothring nichts mehr von Männern wissen wollte. Es war, man konnte es sehen, jedes Mal, wenn wir sie in Gesellschaft sahen, jedes Mal, wenn wir sie in einer Soiree sahen, man konnte sofort sehen, dass sie sehr mitgenommen war, dass das Beziehungsaus für sie verheerend war und dass sie nicht gerne hörte, dass Leute um sie herum über Lothring sprachen, dass das für sie immer noch sehr mit Schmerz verbunden war. Und man merkte auch, dass sie daher Distanz zu Männern aufhaltete und dass sie nichts mehr von einer neuen Beziehung wissen wollte. Denn man hatte am Anfang so angenommen, dass sie es Lothring nachmachen würde. Lothring, der mit sehr vielen Frauen verkehrte, es auch offen innerhalb der Gesellschaft machte, dass sie, um es ihm heimzuzahlen, auch mit sehr vielen jungen Männern verkehren würde. Doch Astrid machte nichts dergleichen. Sie zog sich mehr und mehr zurück. Kurt war dem gegenüber nicht sehr verständlich. Er verstand wenig von Frauen. Er verstand wenig, dass einige Frauen einfach Zeit für sich haben wollen. So machte er den Hof. Astrid konnte und wollte die Gefühle nicht erwidern. Und Kurt glaubte, dass das wahrscheinlich, ich nehme an, dass Kurt dann glaubte, dass das nur wegen dem ist, dass er nicht gesund ist, dass er nicht dieser Mann ist, den sich sehr viele Frauen wünschen, um Kinder und Nachfahren zu zeugen. Und ich weiß noch, an dem Tag, ich kam nachher zu denen nach Hause, ich ging zu denen nach Hause, Lieselotte und ich wollten für uns für eine Soiree vorbereiten. Und ich sah an dem Tag, dass Kurt sehr betrübt war. Er war am Boden zerstört. Er saß nur rum, nachdenklich grübelnd. Astrid hatte ihm wahrscheinlich seine Annäherungen zurückgewiesen. Ich weiß es nicht. Es gingen da viele Sachen in seinem Kopf vor. Er sprach auch mit niemandem. Sein einziger Freund war nur Rolf. Und danach ging er in sein Zimmer. Ich dachte mir nichts dabei. Ich dachte mir einfach, dass das mit Astrid nichts anderes als eine Schwärmerei ist, als ein unnützer Gedanke von Halbstarken ist. Kurt war ja so jung. Er war so jung, er hatte von der Welt keine Ahnung. Wer hätte gedacht, dass er sich schlussendlich dann das Leben nimmt. Am nächsten Tag zu Mittag fiel es dann einigen auf, dass Kurt fehlt. Und dann gingen wir in sein Zimmer und da sahen wir, er hatte sich vergiftet, er hatte sich umgebracht. Es war eine Tragödie für die ganze Familie. Für Arno war das schwierig. Für jeden war es schwierig, für Liselotte und alles. Niemand hat es verstanden. Inspektor Mutig fragt sofort nach. Und Rolf, wie hat Rolf Meister den Tod seines besten Freundes übernommen? Rolf war am Boden zerstört. Ich kann mich nur erinnern, er hatte bei der Beerdigung geweint. Und hatte die ganze Zeit gesagt, unfair, das ist unfair. Das darf so nicht sein, das ist unfair. Und er hatte dann Rache geschworen, Klausen, Maria Lothring gegenüber. Margit Zitter antwortet auf diese Frage nicht. Sie lehnt sich zurück. Sie möchte nichts gegen den Mann sagen, der ihr sehr viel geholfen hat, der ihr geholfen hat, ein normales Leben fortzuführen. Doch die Frage bleibt offen, warum hat sie diesen Mann betrogen? Warum hat sie sich gegen ihn verschworen? Doch Inspektor Mutig weiß ganz genau, dass er von Margit Zitter keine Antwort auf diese Frage bekommen wird. So begnügt er sich mit dem, was er hat. Dass Kurt Riedelbeet sich das Leben genommen hat und dass das ein Grund dafür sein kann, dass Leute sich Rache schworen. Aber hat Klaus Maria Lothring ein Kind gezeugt, was später in einer Widerstandsgruppe war, was dann milde beurteilt worden ist und dessen Leben indirekt oder direkt mit dem Tod von Raimund Fauke zu tun hat. Hat das alles mit dem Tod von Raimund Fauke zu tun? Hängt das irgendwie zusammen? Inspektor Mutig weiß es nicht.